Willkommen zur 90. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Heute will ich ein wenig über mein Buch sprechen, Wirklichkeitserschließendes Sollen, das letztes Jahr erschienen ist, im Verlag Karl Alber, also einem philosophischen Fachverlag. Und tatsächlich ist das Buch auch sehr philosophisch und theologisch. Es enthält 9 Aufsätze von mir, die ich hier einfach mal kurz vorstellen will. Und das zentrale Thema, der rote Faden dieser Aufsätze, ist praktisch die Frage der Rolle, die die Erkenntnis des Guten und die Anerkennung des Guten für unser ganzes Denken, für unser ganzes Weltbild hat. Wie ich auf meine Philosophie gekommen bin, erkläre ich in einem kurzen Vorwort. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die Entdeckung der Philosophie des heiligen Anselm von Canterbury. Dazu später noch. Ich möchte also jetzt einmal die 9 Aufsätze durchgehen. Der erste Aufsatz lautet: Zwischen Widerstandshort und Vorurteil. Gedanken zur Rehabilitierung moralischer Intuition. Als Aufhänger nehme ich in diesem Aufsatz einen Gedanken meines Lehrers Robert Spähmann, der einmal geschrieben hat, dass es für ihn eine Selbstverständlichkeit war, die Art und Weise, wie die Juden im Nationalsozialismus behandelt wurden, als moralisch verwerflich zu betrachten. Das war für ihn, ich nenne das jetzt an dieser Stelle einmal, eine moralische Intuition, die er nicht in Frage zu stellen bereit war, durch keine Theorie. Also es ist eine Intuition, die eine Evidenz dessen, was als gut oder böse zu gelten hat, die über den Wert einer Theorie entscheidet, die ich aber ihrerseits nicht abhängig machen darf von irgendeiner Theorie oder Ideologie. Ich habe es nicht nötig, zunächst einmal genau zu untersuchen, was die Ideologie des Nationalsozialismus, die ganze Rassentheorie da sagt, sondern ich muss umgekehrt an dieser Intuition festhalten, um a priori solche Verbrechen, die an den Juden begangen worden sind, zu verurteilen. Also als eine Evidenz, über die ich nicht zu streiten, nicht zu diskutieren bereit bin. Und dem stelle ich gegenüber eine Ethik oder einen ethischen Ansatz, der genau solche ethische Evidenz und Intuition bestreitet, der behauptet, dass diese Intuitionen irrational sind, dass sie nur vorläufige Geltung haben und dass die Frage dessen, was ich tun soll, von anderen Faktoren abhängt, nämlich von den Folgen meines Tuns im Sinne des Utilitarismus. Vertreter dieser Theorie sind Richard Hare und im deutschsprachigen Raum Peter Schaber. Und wenn ich einmal bereit bin, durch ein solches Folgenkalkül die sittliche Evidenz von Recht oder Unrecht in Frage zu stellen, habe ich keine Möglichkeit mehr, mich gegen eine Theorie zu wehren, die ein Ziel, das ich durch mein Handeln erreichen will, in seiner Werthaftigkeit so hoch stellt, dass es praktisch jedes Mittel rechtfertigt. Also das erkläre ich in diesem Aufsatz und ich denke, er ist auch heute noch sehr aktuell. Der zweite Aufsatz lautet: Ringen um das Menschenbild. Ist der Konstruktivismus eine Alternative zum Naturalismus? Naturalismus ist eine Strömung in der Philosophie, die weit verbreitet ist und die alles aus der Natur erklären will. Auch eben das menschliche Denken, das menschliche Werten, die Phänomene von Gut und Böse, die moralischen Phänomene und so weiter. Demgegenüber hält der sogenannte Dualismus an der Unableitbarkeit des Geistigen vom Materiellen, des Vernünftigen vom Unvernünftigen fest. Ich kann die Phänomene des Geistigen, des Denkens, der Vernunft, der Moral nicht allein aus einer rein materiellen Evolution erklären. Und hier ist nun interessant zu sehen, dass es einen Konstruktivismus gibt, der einen dritten Weg vorschlägt und sagt, dieses ganze Leib-Seele-Problem, Materie-Geist-Problem ist ein Scheinproblem. Und in diesem Aufsatz will ich zeigen, dass in Wirklichkeit der Konstruktivismus das Sachproblem nicht löst, sondern einfach beiseite schiebt und gewissermaßen die berechtigten Fragen, wie sich Geist zu Materie, wie sich die Moral zur Natur und so weiter verhält, einfach beiseite schiebt. Der dritte Aufsatz lautet: Zwischen Evolutionskritik und Atheismus, ein Blick auf die Philosophie Thomas Nagels. Thomas Nagel ist ein amerikanischer Philosoph, den ich sehr schätze, der sehr scharfsinnig ist, der auch eine sehr tiefgehende Kritik des Materialismus vorgebracht hat in verschiedenen seiner Werke und der trotzdem überraschenderweise ein Atheist ist. Und das mit Argumenten, die sich von den üblichen Argumenten des Atheismus unterscheiden. Denn er hält die Annahme eines Gottes, der der Schöpfer ist und der handelnd in die Schöpfung eingreifen kann, für eine Gefahr für die Intelligibilität des Weltalls, der Wirklichkeit, als für eine Gefahr der inneren Verständlichkeit. Und ich antworte auf diese Kritik bzw. diese Befürchtung dem Hinweis, dass es auch eine andere Art von Verständlichkeit gibt als jene der Erklärbarkeit durch Naturgesetze, wie sie die Naturwissenschaften konzipiert. Nämlich eine Verständlichkeit in Bezug auf Personen. Ich verstehe das Handeln von Personen auf andere Weise, wie ich zum Beispiel die Bewegung eines Steins, der nach unten rollt, verstehe. Das Verstehen der Bewegung des Steines rekurriert auf Naturgesetze, die diese Bewegung beschreiben. Das Verstehen des Handelns einer Person besteht darin, dass ich mich in sie hineinversetze und ihre Absichten nachvollziehe. Und das fällt mir umso leichter, je rationaler die Person handelt. Gott als die Urvernunft ist keine Gefahr für die Rationalität und damit für die Verständlichkeit der Schöpfung, sondern im Gegenteil, er erschließt überhaupt erst das volle Verständnis der Wirklichkeit. Der vierte Aufsatz lautet: Ist der Materialismus ein Idealismus? Reflexionen über den Nagelschen Perspektivendualismus. Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Gedankengang, den ich hier verfolge, ausgehend von einer sehr interessanten Theorie von Thomas Nagel, also demselben Philosoph, mit dem sich auch der dritte Aufsatz befasst. Er entwirft in seinem Hauptwerk Der Blick von Nirgendwo eine sehr interessante Subjekttheorie, eine Ich-Theorie. Und auf diese Theorie gehe ich näher ein und führe sie fort und zeige, dass die richtigen Einsichten, die Thomas Nagel hier hat, ihre volle Erfüllung finden, eigentlich in einem theistischen, ja, ich würde sagen auch christlichen Weltbild. Der fünfte Aufsatz: Das Dilemma der nachmetaphysischen Vernunft, ein instruktiver Blick auf die Philosophie von Jürgen Habermas. Das ist ein, wie der Titel sagt, ein Blick und eine kritische Untersuchung der Theorie von Habermas, dass heutzutage die Philosophie nur eine nachmetaphysische sein kann. Und das behauptet er, obwohl er einen klaren Blick dafür hat, was durch den Verlust der Metaphysik verloren gehen könnte und tatsächlich auch im Begriff ist, verloren zu gehen. Wobei er in diesem Bewusstsein dessen, was dadurch verloren geht, noch übertroffen wird von seinem Philosophenkollegen Max Horkheimer, der mal gesagt hat, einen unbedingten Sinn retten zu wollen ohne Gott ist eitel. Diesem Diktum von Horkheimer hat Habermas sogar einen eigenen Aufsatz gewidmet. Tatsächlich zeige ich hier, oder will ich hier zeigen, dass die Rettungsversuche von Habermas, die Rettung der Hoffnung auf darauf, dass unser Leben einen Sinn hat, dass unsere moralischen Werte einen wirklichen sachhaltigen Gehalt in der Wirklichkeit haben, dass sie nicht bloß subjektive Wertungen sind, dass all diese Rettungsversuche von Habermas, der eben an diesen Wahrheiten festhalten will, dass die scheitern, wenn man mit der Ansicht ernst macht, dass die Vernunft notwendigerweise nachmetaphysisch ist. Ohne Metaphysik sind diese Wahrheiten nicht zu retten. Der sechste Aufsatz lautet Josef Ratzingers Gotteshypothese. Ratzinger hat einmal in einer Rede das Motto, das in der Aufklärung weit verbreitet war, umgekehrt. Das Motto Etsi Deus non terretur. Was wäre, wenn es Gott nicht gäbe? Man wollte eine Moral, man wollte eine Ethik entwickeln, die ihre Gültigkeit hat, selbst dann, wenn es Gott nicht gäbe. Und Ratzinger macht den Gegenvorschlag an seine atheistischen Freunde, doch mal das Umgekehrte zu probieren, nämlich so zu denken, so zu leben, als ob es Gott gäbe. Und er erntete damit auch eine Kritik von Seiten von Theologen, die so taten, als ob das fast nur ein Aprilscherz wäre. Tatsächlich hatte Ratzinger diesen Vortrag an einem 1. April vorgetragen. Und ich zeige, dass diese Hypothese als Denkversuch sehr ernst zu nehmen ist und letztlich auch tatsächlich die Weise ist, wie wir zur Erkenntnis Gottes kommen. Im siebten Aufsatz geht es um Glaube und Vernunft, warum mit dem Glauben auch die Vernunft gerettet wird. Ja, das ist nun eine sehr provokative These, die ich hier vertrete, dass der Glaube imstande ist, die Vernunft zu retten. Normalerweise wird das Verhältnis von Glaube und Vernunft ganz anders konzipiert, auch von Seiten der Theologie und auch zu Recht, nämlich, dass der Glaube sich vor der Vernunft auszuweisen hat. Das ist die Aufgabe der Fundamentaltheologie. Ist es vernünftig zu glauben? Inwieweit kann der Glaube einen Anspruch auf Vernünftigkeit, auf Rationalität erheben und auch auf eine Wahrheit dessen, was er behauptet, woran er glaubt? Also der Wahrheitsanspruch der Offenbarung. Unser Glaube ist eine Antwort auf die Offenbarung Gottes. Ich gehe nun gewissermaßen noch einen Schritt zurück und frage, was ist denn überhaupt die Vernunft? Und zeige, dass gerade in der Philosophie die Vernunft selber in eine Krise geraten ist. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Vernunft auch keinen Wahrheitsanspruch mehr aufrechterhält. Der Anspruch, wirklich Wahrheit zu erkennen, die Wirklichkeit, wie sie ist. Und diese Entwicklung zeichne ich nach anhand von zwei ganz unterschiedlichen Denkern, die hier aber eine ganz interessante Konvergenz, Übereinstimmung aufweisen. Nämlich auf der einen Seite Max Horkheimer, auf der anderen Seite C.S. Lewis. Max Horkheimer mit seiner Kritik der instrumentellen Vernunft, der dann sehr die Entwicklung geißelt, dass zum Beispiel im Pragmatismus die klassische Idee von Wahrheit aufgegeben worden ist, dass die Wahrheit nur im Erfolg einer Idee besteht, aber nicht mehr darin, die Wirklichkeit wiederzuspiegeln. Und eben auf der anderen Seite C.S. Lewis, der genau dasselbe diagnostiziert in seinem Werk Die Abschaffung des Menschen. Beide Werke gehen auf Vorlesungen zurück, die tatsächlich auch fast zur selben Zeit gehalten wurden von den beiden. Der eine hat sie 1943, der andere 1944 gehalten. Also meiner Vermutung nach ist das für Leser, die es keine professionellen Philosophen sind, aber doch philosophisch interessiert sind, der spannendste Aufsatz. Und die Pointe besteht darin, dass erst durch den Glauben an Gott als die Urvernunft wieder die Vernunft zu sich selber findet und wieder überzeugt wird von ihrer eigenen Wahrheitsfähigkeit. Und das ist noch ein größerer Erweis der Vernünftigkeit unseres Glaubens als der gelungene Versuch, den Glauben selber als vernünftig zu erweisen, wenn er sogar imstande ist, die Vernunft als vernünftig zu erweisen, also die Vernunft zu retten. Das Werk Die Abschaffung des Menschen von C.S. Lewis zeigt, wie die Abschaffung des Menschen gerade darin besteht, dass man die Vernunft und damit die Vernunftfähigkeit, die Wahrheitsfähigkeit des Menschen abschafft. die Wahrheitsfähigkeit auch gerade in moralischen Dingen. Im 8. Aufsatz Erkennen oder Lieben, was vollendet den Menschen, gehe ich auf die Streitfrage an, wer hat Recht, der Intellektualismus oder der Voluntarismus, also entweder jene Anschauung, die die Vernunft, das Erkennen als das edelste Vermögen, als den höchsten Akt des Menschen ansieht, durch den er vollendet wird, oder der Voluntarismus, der den Willen als das höchste Vermögen ansieht, als das Wichtigste, wodurch der Mensch sich vollendet. Das ist eine alte Streitfrage, die es schon in der Hochscholastik gab, Thomas von Aquin, Heiliger Bonaventura, und eine Frage, von der auch einiges abhängt und die deshalb so spannend ist, weil es wirklich gute Argumente für beide Seiten gibt, die ich hier abwäge und zu welchem Ergebnis ich komme, das überlasse ich auch Ihrer eigenen Lektüre. Und schließlich, der letzte Aufsatz geht über Anselms Gottesbeweis in seinem Werk Proslogion, also der sogenannte ontologische Gottesbeweis. Gott ist das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, der sehr, sehr umstritten ist. Und für mich wurde die Lektüre eines anderen Werkes von Anselm, nämlich De Veritate, zu einem Schlüsselerlebnis, um auch seinen Beweis richtig zu verstehen. So zu verstehen, wie er meiner Überzeugung nach auch von Anselm verstanden worden ist. Denn die entscheidende Frage ist, was versteht Anselm überhaupt unter groß? Gott ist das, worüber Größeres nichts gedacht werden kann. Sie finden in 90%, würde ich mal sagen, in 90% der Anselm-Literatur, die sich mit seinem Gottesbeweis befasst, keine Beschäftigung mit der Frage, was meint er eigentlich unter Größe? Damit meint er nicht eine räumliche Größe, sondern hier ist ein Begriff von Größe gemeint, der eine ethische, moralische Qualität ausdrückt. Und dass dem so ist, kann man eindeutig zeigen durch die Gedanken, die Anselm in De Veritate entwickelt, wo er als höchste Instanz die Gerechtigkeit herausarbeitet, die in der Rechtheit des Willens besteht, die um ihrer selbst willen bewahrt werden soll. Diese Instanz ist gewissermaßen das Größte, was in ethischer Hinsicht gedacht werden kann. Und wenn es nicht zwei verschiedene Dinge geben soll, die gleichzeitig das Größte sind, muss ich das denkbar Größte des Proslogions identifizieren mit der Gerechtigkeit in De Veritate. Wenn man das einmal verstanden hat, dann erscheint der Gedankengang des Heiligen also in einem ganz neuen Licht. Dann wird er befreit von diesem Verdacht, dass da jemand sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf herauszieht. Und dieser Aufsatz ist eine Zusammenfassung, eine Quintessenz meiner Magisterarbeit, die ich bei Robert Spemann geschrieben habe. Und ich bin stolz darauf, dass nicht nur Spemann selber diese meine Interpretation des Anselmschen Gottesbeweises überzeugend fand, sondern dass dann auch Jahre später Jörg Splett, ein sehr guter Philosoph, ihn gewürdigt hat, ja geradezu davon begeistert war, in einem Artikel, der 2017 in der Tagespost erschienen ist, schreibt er darüber, Pater Engelbert Recktenwald verdanken wir eine, nein, die erhellende Arbeit zum berühmten Argument Anselms von Canterbury. Ja, soweit für heute zu diesem Buch. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein wenig Appetit verschafft, um dieses Buch einmal zu lesen. Ich würde mich freuen, wenn es auch etwas mehr Leser finden würde, als es bis jetzt gefunden hat.